D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Hallo. Hallo. Hallo, Roboter, übernehmen Sie. Algorithmen machen Schlagzeilen. Frauen übernehmen Sie. EntwicklerInnen gründen Startups im Silicon Valley. Tame übernehmen Sie. Startup erforscht unsere Twitter-Follower.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Seit unserer letzten Medienmagazin-Ausgabe konnten wir auf EU-Ebene zwei Überraschungen erleben. Einmal hat der Europäische Gerichtshof die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt und dann gab es im Parlament ja noch eine Entscheidung zur Netzneutralität. Zitat Beckedahl: Das EU-Parlament hat heute in den entscheidenden Abstimmungen für Netzneutralität gestimmt. Das ist ein großer Erfolg, mit dem wir ehrlich gesagt nicht gerechnet haben. Und weiter, da soll noch jemand sagen, dass Abstimmungen nichts bringen und die EU immer nur falsche Politik macht. Wir warten auf die Abstimmungslisten, um uns mit den deutschen Politikerinnen und Politikern zu bedanken zu können, die pro Netzneutralität gestimmt haben.
Die zweite Meinung
kommt heute von mir. Von wegen aus Brüssel kommen Entscheidungen, die mit krummen Gurken zu tun haben. Ein gleichberechtigtes Internet ist schon aus demokratischer Hinsicht zu begrüßen, aber auch aus Mediensicht. Es ist gut, wenn Netzneutralität auch heißt, dass große und kleine Medienangebote sich den gleichen Spielregeln stellen müssen, was zum Beispiel ihre Verbreitung angeht. Das ist wirkliche Vielfalt.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das automatische Medienmagazin. Du, Daniel? Ja, Herr Pehler. Was klingen wir heute so komisch, Daniel? Wir machen jetzt doch Roboterjournalismus. Passt zu unserem Thema, du wolltest uns doch drei ganz persönliche Geschichten mitbringen. Aus den USA, von deiner Reise aus dem Silicon Valley, erzähle doch mal, gute Idee, Herr Pehler. Also, folgendes.
Stopp, 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 Jungs. Ich musste euch mal die Windows XP-Maschine anhalten. Wegen der Heartbleed-Sicherheitslücke konnte ich keine Roboter für euch arbeiten lassen. Musste ich halt selbst dran.
Ach, Herr Pehler.
Ah, warum macht er das?
Ja, weiß ich auch nicht.
Das war
nicht
so schön bequem. Ich habe die ganze Zeit gesessen und gedacht, cool, die Show läuft. Ich muss noch weniger tun, als ich sonst schon immer hier tue.
Ja, ich bin schnell von der Bar, also Kantine, wiedergekommen. Und dann reden wir halt jetzt ein bisschen.
Ach, schade. Na gut, aber eigentlich ist es ja auch ganz nett, mit einem Menschen zu sprechen.
Das stimmt.
Du wolltest doch was erzählen, oder?
Ja, die Geschichten aus dem Silicon Valley. Ich habe ja noch so drei Geschichten mitgebracht, die ich dort tatsächlich erlebt habe. Und zwar mein erstes großes Erdbeben. Das ist jetzt medial vielleicht weniger interessant, als dass es dann wirklich eine medienjournalistische Debatte gegeben hat. Denn mir ist eigentlich nur ein Ausschnitt im Kopf geblieben. Bei dem Erdbeben ist nicht groß was passiert. Das war so knapp über 4,4 an der Richterskala.
Das ist nicht viel,
vom
ne?
Wert. Nee, aber es hat ordentlich gerumst. Und die Crew aus dem Frühstücksfernsehen hat sich direkt während der Live-Sendung unterm Schreibtisch verkrochen, weil sie nicht abschätzen konnten, wie doll das jetzt wird. Und man soll ja eher vorsichtig sein.
Hattest du da, bevor wir auf das Medienthema eingehen, Angst?
Nee, weil ich saß im Auto, da merkt man das nicht so stark, zum Teil sogar gar nicht. Also wir haben es gemerkt, weil gerade die Ampel rot war und so, das war ein ganz, irgendwie ein komischer Moment. Ich dachte erst, dass hinter uns ein Unfall passiert ist, aber da war da nichts und alles gut soweit. Was aber interessant war, als sozusagen unser Schreck schon überwunden war, gab es schon Online-Medien, die in dem Moment einen Online-Artikel hatten, denn da war einfach kein Redakteur zur Stelle, der einfach wahnsinnig fix war. Das Ganze ist generiert worden. Die Los Angeles Times hat ganz konkret, oder die LA Times hat ganz konkret einen Artikel veröffentlicht, in dem es schon den Nachbericht zu dem Erdbeben gab, wo das gemessen wurde, wie stark und alles, was man so wissen muss. Und das Ganze hat kein Mensch verfasst, sondern eine Maschine oder eher gesagt, besser gesagt, ein kluger Algorithmus. Und das hat viele verwundert und das hat jetzt, seitdem ich dann wieder zurück bin, ordentlich die Runde gemacht.
Und das ist, glaube ich, jetzt auch unsere Verbindung, denn das Erdbeben in Los Angeles, das ist ziemlich weit weg von Deutschland, der Roboterjournalismus, wie man das Ganze ja auch nennt, aber nicht, der kommt nämlich jetzt auch zu uns. Dabei geht es dann zwar nicht so sehr um Erdbeben, sondern wenn ich das richtig weiß, um Sport.
Das ist richtig. Es gibt nämlich eine Agentur aus Stuttgart und die haben sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit Algorithmen befasst, die Texte schreiben können, die wir zum Beispiel dann auch für die Sportberichterstattung nutzen können. Und da gibt's, wir sind ja in Deutschland auch gleich wieder so eine typische Diskussion. Auf der einen Seite gibt es dann Journalisten, die sagen, oh Hilfe, die nehmen mir den Job weg. Und dann gibt es auch wieder totale Optimisten, die sagen, oh toll, brauche ich nicht mehr arbeiten. Und wo liegt da jetzt so die Wahrheit? Wie funktioniert das Ganze? Das klären wir jetzt mit einem der Gründer, beziehungsweise mit dem Geschäftsführer der Agentur von Alxea. Das ist Saim Alkan und er ist jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Schönen guten Abend.
Hallo und guten Abend in die Runde.
Wie können wir jetzt feststellen, dass wir mit einem echten Menschen und nicht mit einem Roboter sprechen?
Naja, ich sitze hier in Tegel in einer ruhigen Ecke, zumindest die ruhigste, die ich gefunden habe, und kann berichten, wie sich die Flugbewegung hier gerade darstellen. Also insofern, ich bin ein Mensch, denn diese Daten liegen im Augenblick nicht vor und deswegen kann ich es nicht automatisch abgeben.
Wobei, ich muss sagen, so Flugbewegungen, daraus Berichte erstellen, das könnte wahrscheinlich auch ein kluges Skript machen, oder?
Das könnte tatsächlich einer unserer Textautomaten leisten, wenn die Daten strukturiert vorliegen würden, welche Flugbewegungen haben wir heute, welche Airline, mit welcher Flugnummer, um welche Uhrzeit. Und die Tabellen kennt man ja von diesen entsprechenden Tafeln beim Abflug. Und wenn die uns vorliegen würden, dann könnte tatsächlich ein Textautomat, eine Textmaschine, ein Roboterjournalist diese Flugbewegung zusammenfassen und einen schönen Bericht rausschreiben.
Jetzt hat die Entwicklung schon einige Jahre gedauert. Was sind denn da so die größten Schwierigkeiten gewesen, an die passenden Daten ranzukommen oder dass der Text dann tatsächlich so gut wird, dass man den Eindruck hat oder es nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt von einem Menschen kommt oder von der Maschine?
Die größte Schwierigkeit war tatsächlich, die grammatikalischen Regeln zu hinterlegen. Denn wir machen ja keine Synonymmaschine, wo wir Adjektiv gegen Adjektiv oder ein Substantiv gegen Substantiv ersetzen, sondern wir fügen tatsächlich Daten über eine Grammatikmaschine so aneinander, dass sich ein tatsächlichen Text entwickelt, der einen Mehrwert beinhaltet und den ein Leser auch, wenn er den tatsächlich liest, nicht mehr unterscheiden kann. Befreundete Germanisten, denen wir die Texte vorgelegt haben, die zum Teil eben auch an der Uni tätig sind als Lehrkräfte, haben das für uns auch beurteilt und waren von der Qualität wirklich angetan.
Jetzt möchte ich das aber doch noch mal etwas mehr verstehen. Wenn jetzt demnächst quasi Roboter für uns Sportberichterstattung machen, wie sozusagen funktioniert das und wie wird das Ergebnis dann aussehen?
Die Grundlage für jede Textmaschine sind strukturierte Daten. Solange die nicht vorliegen, ist es unmöglich, etwas zu automatisieren. Wie diese Daten erhoben werden, ob wir nun, um bei einem Sportereignis zu bleiben, eine Tabelle haben, aus der ich entnehmen kann, welche Mannschaften heute gegeneinander antreten und welche Tabellenpositionen sie vor unserer Begegnung haben, um daraus eben schließen zu können und Rückschlüsse zu ziehen, wie sich dieses Spiel womöglich entwickelt. Und dann brauche ich natürlich auch das Ergebnis dieses Spiels beispielsweise, um es dann eben auch als Ergebnis präsentieren zu können. Dann kann es eben sein, dass der Tabellen-18. Gegen den Tabellen-1. Gewinnt. Und wenn es eine semantische Automatisierung ist, dann ist die Maschine auch in der Lage, so etwas zu werten. Also erstaunlicherweise siegte der 18. gegen den Tabellen-1. mit einem sensationellen 3:1. So oder ähnlich könnte es dann tatsächlich klingen. Immer vorausgesetzt, wir haben wirklich strukturierte Daten vorliegen.
Was ist eure Motivation, das anzubieten? Einfach um vielleicht in anderen Bereichen eine Berichterstattung zu ermöglichen, wo es sie bisher noch nicht gibt? Oder um Journalisten zu entlasten oder auch um günstigeren Inhalt zu ermöglichen? Was sind da die Ideen?
Na, im Wesentlichen haben wir drei Ideen, die wir jetzt im Journalismus verfolgen. Wir haben ja bereits seit einigen Jahren im E-Commerce mit diesen Textautomaten Erfahrungen gesammelt und Produkttexte beispielsweise verfasst, die wir dann ja auch insgesamt in 7 Sprachen generieren können im Augenblick. Da kommen noch ein paar Sprachen dazu. Aber für den Roboterjournalismus haben wir im Wesentlichen drei Ideen. Die erste ist tatsächlich, dass wir Routinen übernehmen können. Also Texte, die routiniert geschrieben werden müssen, die sich jeden Tag ein wenig ähneln. Nehmen wir mal beispielsweise einen Wetterbericht, um so eben einem Redakteur wirklich die Zeit zu geben, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die er tatsächlich besonders gut kann. Eine Recherche, eine Bewertung von Themen oder auch die Beleuchtung von Hintergründen, was eben eine Textmaschine auf gar keinen Fall leisten kann. Die zweite Idee, die wir verfolgen, ist tatsächlich, wie du es gerade schon angedeutet hast, das Leserinteresse individueller abzubilden. Das heißt für uns, nehmen wir mal das Beispiel Wetterbericht, ein Leser einer Zeitung oder ein Leser eines Online-Portals kann mit seinem Profil seinen Wohnort hinterlegen, vielleicht ein bisschen seine Lebenssituation, er hat ein Auto, einen Hund, 2 Kinder, wie auch immer, Und aufgrund dieser Information können wir eben einen Wetterbericht zusammenstellen, wo wir dann zum Beispiel darauf hinweisen, dass es jetzt ganz ratsam wäre, irgendwann mal die Winterreifen aufs Auto aufzuziehen. Und damit greifen wir eben diese individuelle Lebenssituation dieses Lesers ab und präsentieren tatsächlich einen Wetterbericht, der nur für ihn geschrieben wurde und für niemand anders.
Ich bräuchte das dann zum Beispiel nicht, weil ich kein Auto habe. Das heißt, bei mir würde der dann entsprechend vielleicht eine andere Info beinhalten, der Wetterbericht.
Genau. Der würde vielleicht empfehlen, fahr heute lieber nicht mit dem Fahrrad ins Studio.
Ja.
Und das wäre eben genau der Tipp, weil wir eben wüssten, da steht Fahrrad oder Moped. Und da fahre ich ja normalerweise total ungeschützt. Und wenn es dann regnet, empfehlen wir vielleicht lieber die öffentlichen Verkehrsmittel in diesem Wetterbericht. Und die dritte Idee ist eben tatsächlich zu sagen, wir können Nachrichtenlücken schließen. Also Orte, an denen es bisher überhaupt keine Nachrichten gab oder Themen, zu denen es bisher keine Nachrichten gab. Eine Idee wäre da beispielsweise so eine Hyperlokalisierung, dass ich tatsächlich Straßensperren oder Feste oder Veranstaltungen in einem bestimmten Stadtteil Berlins automatisch betexte. Und der Redakteur, der mir noch zur Verfügung steht, der Lokalredakteur, der würde über die Bürgerversammlung sprechen, der würde die besuchen, der würde das politisch bewerten und einordnen und dann eben auch genau das beschreiben, was er da gesehen und erlebt hat. Auch da wäre die Maschine nicht in der Lage dazu. Also es wäre aus unserer Sicht für die Zukunft des Roboterjournalismus eher eine Ergänzung einer Redaktion als tatsächlichen Ersatz einer Redaktion oder eines einzelnen Redakteurs.
Jetzt könnte ja der eine oder andere, der sich genau diese Sorgen gemacht hat, dass quasi Redakteure aus Fleisch und Blut ersetzt werden sollen, vielleicht durchatmen. Aber könnte man sogar so weit denken, dass es irgendwann Maschinen geben wird, die sogar auch eben entsprechend Stimmungen, Eindrücke, Einschätzungen so abgeben können? Oder ist das noch so weite Zukunftsmusik, dass wir da heute noch gar nicht drüber reden brauchen?
Naja, wie weit wollen wir denn gehen bei dem Thema? Wir können, also ich kann nicht 20 oder 25 Jahre in die Zukunft schauen. Wenn ich das könnte, dann würde ich wahrscheinlich nicht Textautomaten bauen, sondern hätte einen anderen Job. Aber faktisch ist es so, nehmen wir mal die Entwicklung der Smartphones. Ne? Wir werden irgendwann jetzt Temperatur- und Drucksensoren haben. Wir werden Möglichkeiten haben, medizinische Überwachung durchzuführen bei einem Menschen, der so ein Smartphone nutzt. Und vielleicht kann ich dann über seinen Blutdruck bestimmen, wenn das an einem bestimmten Ort ist und mehrere Leute einen erhöhten Blutdruck haben, dass es eine Stresssituation gab bei diesem Erdbeben, über das du vorhin so schön berichtet hast, was der Quakebot der LA Times da entsprechend beschrieben hat. Und auch diese Daten, wenn die vorliegen würden, kann ich die natürlich in einer gewissen Weise, wenn der Algorithmus trainiert ist und weiß, worum es da geht, könnte der natürlich da Stimmungen wiedergeben und könnte sagen, große Angst in LA beispielsweise.
Was ich ganz interessant finde, das ist ja durchaus diskutiert worden. Jetzt steht der Start eures Sportportals ja auch kurz bevor. Das ja. So zwischendrin, wenn man mal bei Twitter unter Roboterjournalismus sucht, schon eine durchaus kontroverse Diskussion stattgefunden hat, auch mit den Bedenken, die wir schon kurz skizziert haben. Wie nimmst du diese Diskussion wahr?
Also im Augenblick sehe ich natürlich eine große Besorgnis. Ne? Also wir werden beschuldigt, dass wir zuständig sind für das Pleitegehen von Verlagen und von einzelnen Zeitungen. Das fand ich so den interessantesten Vorwurf. Wobei wir mit dieser Zeitung, die ich jetzt speziell meine, nichts zu tun haben und dort auch keinen Textautomaten hingeliefert haben. Und für die verlegerischen Fehlleistungen, die es da vielleicht gab, sind wir sicherlich nicht mitverantwortlich. Ich nehme im Augenblick die Diskussion als sehr verängstigt wahr. Man beschäftigt sich meiner Meinung nach nicht in der Tiefe. Viele Dinge, die jetzt in den letzten Tagen durch die Presse gingen, werden sehr schnell interpretiert. Man hinterfragt es nicht. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon einen Blogbeitrag zu dem Thema veröffentlicht, wo wir eben auch diese Thesen, die ich gerade schon genannt habe, wo wir die Entlastung und Ergänzung einer Redaktion sehen, veröffentlicht haben. Aber es ist einfach so. Es wird sehr schnell geschossen. Und ich finde auch manchmal auf Twitter ist es einfach so, dass sehr unreflektiert einfach Dinge geschlossen werden und aus dem schnellen Schluss, den man getroffen hat, eine Meinung sich bildet.
Ist das denn eine typisch deutsche Abwehrhaltung? Kann man das, ich muss jetzt wirklich offen fragen, weil ich es nicht weiß, wird in den USA über ähnliche Angebote, wie ihr sie eben machen wollt, ähnlich kritisch diskutiert oder sieht man da doch eher tatsächlich den Fortschritt und die Vorteile?
Naja, ich denke, was ganz wichtig ist, dass solche Inhalte beispielsweise gekennzeichnet werden. Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit, wie das die LA Times macht. Also da steht dann unten drunter, dass die Nachricht von diesem Quakebot, wenn wir jetzt bei diesem Erdbeben-Thema bleiben wollen, vom Quakebot generiert wurde. Da schaut auch nochmal ein Redakteur drüber. Das ist zumindest die Arbeitsweise der LA Times, wie das in Deutschland andere Verlage. Wir arbeiten im Augenblick für einen Verlag konkret bei dem Technikthema. Und da ist es tatsächlich so, dass auch dort die Redaktion sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und das Regelwerk definiert, wie eben dieser Algorithmus arbeiten soll. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam Möglichkeiten suchen, wie mit solchen Inhalten umgegangen wird, und dass das die Redaktion nicht ersetzen kann, hatte ich ja schon erläutert. Also wenn wir Regeln finden, wie wir mit diesen Inhalten umgehen, dann spricht da prinzipiell nichts dagegen aus meiner Sicht. Und die Ängste sind, wenn man sagt, sind sehr von Journalisten getragen natürlich, und ich kann das auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich denke, dass es eine Entwicklung sein wird, die so oder so kommt, ob sie nun aus Amerika rüberschwappt oder ob sie aus Deutschland kommt. Der Trend ist da und im Augenblick beobachten wir jetzt mal, wie die Reaktionen sind und versuchen natürlich ein Regelwerk zu definieren, das dem der journalistischen Ethik gerecht wird natürlich.
Wir schauen auf jeden Fall dann, vorbei, wenn das Sportportal, wo ihr dann auch die Technik demonstrieren möchtet, gestartet seid. Gibt es da schon einen genauen Plan, wann es losgeht?
Also wir planen, dass wir in 8 Wochen tatsächlich online sind mit dem Portal. Es wird noch ein zweites geben, wo wir individualisierte Wetterberichte dann veröffentlichen werden, auch mit so einer kleinen Profilfunktion, um einfach mal zu zeigen, was technisch denn tatsächlich schon möglich ist und vielleicht auch so ein bisschen Transparenz zu schaffen, wo die Grenzen eines solchen Algorithmus liegen und vielleicht dann auch das Vertrauen zu gewinnen der Journalisten, dass es sich tatsächlich um eine Ergänzung handelt und nicht um einen Ersatz von Redaktion.
Wir schauen uns das dann an, wenn es dann losgeht.
Gerne.
Und sagen viel Spaß noch beim Feinjustieren und Zusammenlöten der Roboterjournalisten, die da ja im übertragenen Sinne entstehen. Saim Alkan war das hier bei D-Radio Wissen von Alexea und wir bleiben auch noch so indirekt beim Thema Roboterjournalismus heute Abend hier bei Was mit Medien auf D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde.
Was mit Medien. Cool, wir sind synchrone Roboter.
Ja, toll, oder Herr Peller? Da haben wir schon ganz viel für geübt.
Ja, bei D-Radio Wissen haben wir das geübt. Ich freue mich übrigens, dass du wieder da bist. Habe ich das schon mal in dieser Runde gesagt?
Nein, aber das freut mich zu hören.
Du bist ja jetzt auch schon etwas länger wieder da.
Ja.
Aber mir kommt es immer so vor, als wärst du gerade frisch erst wieder hier, weil du immer noch so schöne Geschichten erzählst aus deiner schönen USA-Reise.
Und ja, ich habe ja meine Taschen noch nicht ausgepackt und da sind noch viele Töne drin.
Zum Beispiel, jetzt reden wir über ein Thema, das ist ein sehr weibliches Thema, möchte ich mal sagen. Und irgendwie dann doch nicht, weil es auch gleichzeitig ein sehr männliches Thema ist, weil es um Frauen im Silicon Valley geht.
Ich wollte gerade sagen, die Frauen müssen wir jetzt da auch noch auspacken, aber das würde man, glaube ich, falsch verstehen. Thematisch gesehen stimmt das jetzt.
Ach so, gut. Nicht, dass wir keine Anspielung mehr machen. Ich habe da schon die ganze Zeit überlegt, wie umgehe ich jetzt eigentlich irgendwie diesen Witz, weil in 4 Worten hier Frauen und Silikon steht. Aber da sage ich lieber. Also darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja über... genau was anderes. Zum Beispiel, hast du eigentlich mal, als du im Silicon Valley warst, gezählt, wie viele Frauen du gesehen hast? Also, ich meine, so mein Bild ist eigentlich vom Silicon Valley, obwohl ich noch nicht da war, dass da nur so bärtige Kadik-Männer rumlaufen und solche, die wirklich so aussehen, aber irgendwie keine Frauen.
Ja,
das
vor allen
nur
Dingen,
so Nerds halt.
Vor allen Dingen, wenn du dann, sei es beim kleinen Startup oder wenn du dann auch bei den großen Internetkonzernen durch die Großraumbüros gehst, siehst du sehr schnell, wo die Marketingabteilung ist, da wo mehr Frauen sind. Oder wenn du in der richtigen Entwicklerecke bist, was ja dann bei den ganzen Technikkonzernen dann doch der überwiegende Teil ausmacht, da sind dann eigentlich fast nur Jungs. Und das ist echt aufgefallen. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass ich dann auch noch mit ein paar Amerikanerinnen mal so ein bisschen über das Thema gequatscht habe, wie das denn kommt. Fallen dir zum Beispiel weibliche Gründerinnen ein? Oder
Arianna Huffington.
Ja, gutes, sehr gutes Beispiel.
Das ist vielleicht aber auch zu einfach jetzt gewesen.
Nee, das ist, ja, aber das ist natürlich, sie ist echt natürlich eine schillernde Figur. Ansonsten so richtig aus der Technikwelt fallen mir persönlich vielleicht so 4, 5 Chefinnen von großen Konzernen ein.
Aber die haben es nicht gegründet, ne? Oder?
Ja, und da fallen mir auch vor allem nur 2 Namen konkret ein. Also zum Beispiel Sheryl Sandberg, die ja die Nummer 2 bei Facebook ist, die unglaublich wichtig für das Unternehmen ist. Oder Marissa Mayer, die alte Google-Managerin, die ja jetzt seit dem vorletzten Jahr bei Yahoo richtig als Chefin am Start ist. Und dann hört es irgendwie auch schon auf. Und das ist ein bisschen wenig.
Gefühlt sind das ja sozusagen die Quotenfrauen oder den großen Digitalgrößen dieser Welt. Ne? Also, aber ich irgendwie will ich da gar nicht so richtig dran glauben, dass es nicht mehr gibt.
Es gibt tatsächlich auch Startups, die natürlich von Frauen gegründet worden sind und die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und mit 2 Gründerinnen habe ich gesprochen und die möchte ich dir jetzt vorstellen,
ja.
Herr Peller. Nämlich als erstes ist das Purnima Vijayashankar. Sie hat die Lernplattform Femgineer gegründet. Mhm. Also da steht halt Fem drin und Engineer, ein Zusammenwort, weil sie möchte ganz speziell vor allen Dingen auch Frauen coachen und unterstützen, um in ganz vielen Bereichen des Lebens besser zu werden. Das kann was mit einer Programmiersprache zu tun haben, kann andere Social Skills sein. Und auf dieser Plattform dürfen auch Männer mitlernen. Und sie hat mir ganz begeistert davon erzählt. Wir haben uns das angeschaut. Das fand ich auch total spannend. Und ich habe sie da mal so ein bisschen gefragt, ob sie sich wünschen würde, zum Beispiel, ob es sowas wie eine Frauenquote im Silicon Valley geben würde, sei es auf der Entscheiderebene oder in gewissen Abteilungen. Und da können wir mal kurz reinhören. Mhm.
So, since you're in Palo Alto, right, based, how in the Silicon Valley, if as a female engineer, how is it to differentiate between if you get hired based on because you're a woman or based on your skills? Sometimes it's you have to be very careful about this. So, how do you see that problem?
Well, for first off, there aren't quotas, so it's not like you're going to get hired just because you're a woman. It's very much based on your skill set. However, one big challenge that I see time and time again with all the students that I mentor is that they feel like their skills aren't at a level where they can apply for the position when they really are. So we actually coach them on, hey, you are at the right level, you are this senior programmer, or you are possibly a tech lead, and give them the boost that they want to actually apply for the positions. I think that's really important. And we give them the skills that they need. So it's not just about coding, teaching them how to negotiate, how to ask for a promotion, how to pitch projects. So all the soft skills as well.
So my last question, would you love to have a quota?
No, I don't think a quota is at this point necessary. I think what's more important is that people spend time and get candidates in the pipeline. And the reason I say that is women aren't even applying for positions. So having a quota isn't going to do anything, right? If people aren't even applying for the jobs, I'd say it's more important for the recruiters and other people to get out there and make sure they're filling their pipeline with potential candidates that are women. And that's going to require them to change some of their messaging, right? They don't want to have an all-male team picture up there. They don't want to just appeal to what, you know, the general sort of people that have already come through the pipeline have been. They want to change some of their messaging. They want to make it a little softer. And they also need to showcase that they've got mentorship, career development, all these programs that are important to a number of women.
Fand ich interessant, ne? Also, dass sie im Prinzip sagt, macht euch einfach mit vielen Frauen bekannt, die was drauf haben.
Aber wo findet man die denn dann?
Ja, einfach Augen aufmachen und gucken, so. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem, das sagte sie auch noch, ist halt so ein bisschen, dass viele auch Männer, die in entscheidenden Positionen sind, in ihre Netzwerken gucken und dass sie dann halt natürlich dann eher mal dann einen Augenblick auf den guten Kumpel, den sie dann mal beim Bier kennengelernt haben, werfen, und das ist einfach so ein großes Problem. Einen etwas anderen Weg geht eigentlich Laurie Cheek, und Laurie Cheek ist total spannend, weil sie nämlich ihre eigene Startup-Idee durchbringt, schon seit mehreren Jahren, und ich habe sie in New York kennengelernt, nämlich eigentlich zufällig. Ich war kurz bevor ich bei der South by Southwest damals war, also diesem großen Netzkulturfestival, auf Durchreise, war ein paar Tage in New York, und sie fragte mich, warum ich da bin. Ich habe gesagt, ich gehe zur South by, und sie hat gesagt, ich auch. Und ich habe sie gefragt, warum, und sie hat erzählt, sie will dort ihr Startup bewerben. Und das ist ein Dating-Service, also man kriegt echte Visitenkarten, gedruckte, und wenn man Leute trifft, die man total cool findet, drückt man denen in die Hand und sagt so, hey,
willst du mich daten?
Wenn du neugierig bist, dann geh doch mal auf dieses Profil, da verrate ich ein bisschen was über mich. Und so kann dann der Kontakt hergestellt werden, außer jetzt plump die Nummern auszutauschen. Und diese Idee versucht sie richtig groß vorwärts zu bringen und hat dafür sogar ihren richtigen Job verloren. Und ich finde sogar, dass wir Medienmacher, die vielleicht in eine tolle Stelle haben oder vielleicht die jetzt die Wahl haben, will ich versuchen, mich dort auf eine Stelle zu bewerben oder auch nicht. Aber ich habe gleichzeitig eine großartige Idee. Und wie sollte ich denn damit umgehen? Und in der Geschichte von Laurie Cheek können wir, glaube ich, da ein bisschen was lernen. Und da hat sie mir auch ein bisschen berichtet, was sie antreibt und warum sie gesagt hat, ich schmeiß alles hin, ich konzentriere mich jetzt völlig auf mein Startup und mache es dann so, dass ich dann sogar, um ein bisschen Geld zu verdienen, meine Wohnung untervermiete, und sei es, dass der Fiete dann da zufällig drin wohnt.
Ach,
if young persons or who are starting, maybe they are thinking about, oh, should I join a big company, earn my safe money, but I have this idea how I could do something in media. I think they can learn from you. What is your advice for them?
Well, I'm an architect, and I had a light bulb idea that was so strong that it wouldn't go away. So initially, when I launched my business, I kept my full-time job, And I remember I would take my tiny AirBook into my office and I'd put it in front of their huge Mac that they'd given me. And they kept coming up to me saying, why don't you use this huge computer we gave you? And I was like, oh, I've just got so much information on mine, I'll just use it. So, I mean, I was working both jobs at the same time. I mean, getting as much done for both of them as I could possibly do without getting fired from my real job. But, I mean, I just think you can't do it halfway. If you believe in something so strongly, you're going to have to make a lot of sacrifices. I feel like I've given birth to a child, and I don't shop for me anymore. I'm very careful about where I spend money. I mean, I don't buy anything. And I used to be a fashionista that shopped at Christian Dior, and now everything goes straight into my business. But I think the number one most important thing is to get the right team around you, like people that believe in you as much as you do. I think if you're going to do it, you can't go halfway, and you bulldoze forward and don't look back and give it your all.
What motivates you besides your strong belief in your idea?
I mean, more than anything, I just believe in this idea. And a lot of people have recently said that I'm ahead of my time. But I feel like, you know, it took me a long time to kind of get off the ground and get known. But in a moment where we're all obsessed with our phones and technology, I feel like everyone's looking down at their 5-inch screens on their phones and they're not looking up to see what's realistically right in front of them. You could miss the love of your life when you're staring at your phone, when if people just started using my product and looking up to see what's around them, they might find love. And it worked for me.
Das ist echt sehr lustig. Sie hat nämlich wirklich über ihren Service ihren zukünftigen Ehemann gefunden.
Ach, das
die
ist ja irgendwie, da hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber was ich schon sehr beeindruckend finde, was man ja raushören konnte, ich glaube, man muss schon ziemlich viel Verzicht und Selbstdisziplin an den Tag legen, wenn man wirklich so aus dem Nichts heraus so ein Ding auf die, ja, groß machen will und auf die Beine stellen will. Also ich glaube, da muss man erstmal ganz lange Zeit ganz schön viel in Kauf nehmen. Ja. Man hat von vornherein irgendwie riesiges Glück, aber die allermeisten müssen sich ja wahrscheinlich sozusagen mit dem Glauben an ihre Idee echt hart durchbeißen und immer wieder dafür arbeiten und auf vieles verzichten. Da habe ich immer sehr viel Respekt vor Menschen, die das so machen, muss ich zugeben, weil ich bin da manchmal sehr bequem.
Ja, auf jeden Fall. Also irgendwer hat heute getwittert, ich wollte dich wegen irgendwas dissen und da hat er gesagt, das sollte ich nicht machen, Herr Peller sei so zart.
Boah, wer hat das gesagt?
Irgendwer auf Twitter, irgendein Typ, ich weiß es auch nicht.
Aber es stimmt.
Ja, aber auf jeden Fall fand ich diese Frau, die ich da kennengelernt habe, diese Gründerin total spannend und total motivierend und auch irgendwie, dass man sich nicht selbst so in den Pupsessel setzt und mit seiner Idee dann hinsetzt und sagt, ich mache es jetzt doch nicht, ich habe so eine tolle Idee, sondern setzt da auf meinen sicheren Job. Und ich glaube, so kann man nämlich insgesamt in der Medienbranche ein bisschen was bewegen.
Das könnte gut sein. Und man braucht, das fand ich eigentlich ganz spannend bei beiden Beispielen, man braucht tatsächlich ein Netzwerk, ne? Und Leute um sich herum, die das mitmachen, unterstützen, die an einen glauben und die einem auch vielleicht in der einen oder anderen Situation mal helfen, ne?
Herr Peller, weißt du was? Wir hatten jetzt zwei Gründerinnen und einen Gründer hier heute Abend in Was mit Medien,
das
mit den kleinen Geschichten aus dem Silicon Valley. Ich würde sagen, da fehlt noch ein Gründer.
Ja, damit wir die Quote halten.
Und der hat auch was mit einem Netzwerk zu tun. Und da kommt es auf die Power der Follower an. Und es hat auch ein bisschen was mit, naja, nicht Roboterjournalismus, aber mit Roboterrecherche, will ich es mal nennen, zu tun. Und was es damit auf sich hat, hört ihr gleich hier bei
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Eine Geschichte, die haben wir uns noch aufgespart. Eine Geschichte aus dem Silicon Valley.
Was ich nämlich ganz spannend fand, an drei Gelegenheiten ist mir tatsächlich immer erzählt worden, aus Deutschland kommst du, das ist doch toll. Wir kennen übrigens ein Startup, die waren auch mal eine Zeit lang hier und finden die toll, die Jungs, und zwar von Tame. Habe ich mir Tame mal angeschaut, nochmal ein bisschen genauer, und musste sagen, das ist ein tolles Werkzeug, was Tame dort auf die Beine gestellt hat, was man eventuell auch als Journalist benutzen können sollte. Herr Peller, weißt du, ich wollte mal gucken, ob das was für dich ist, Herr Peller.
Ja.
Weißt du, was so diesen ganzen Tag über getwittert wurde von bei dir im Stream, was da so geschrieben wurde, was die großen Themen waren? Hast du reingeschaut?
Ein bisschen schon, obwohl ich heute relativ wenig Zeit dazu hatte. Mhm. Aber ich weiß, zum Beispiel Roboterjournalismus war ein Thema.
War ein Thema.
Und ich weiß auch, glaube ich, wer wieder mal sehr meine Timeline dominiert hat.
Wer?
Ein Fiene.
Ich?
Ja, aber kann ich vielleicht auch so wissen, ohne ein Hilfstool zu haben. Aber eigentlich ist es ja schon ganz spannend, wenn man eben mal so einen Tag hat oder irgendwie, wo man entweder nicht vorher so richtig dazu kommt oder vielleicht einfach so viel da passiert, dass man auch den Überblick nicht so richtig hat und selbst mit irgendwelchen Listen sich kaum noch behelfen kann, dass man irgendwie da nochmal so ein Tool bekommt, was einem das nochmal aufräumt, sortiert und irgendwie Dinge serviert, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Das
genau.
Fände ich toll.
Genau,
ist sowas Tame?
Da setzt Tame an. Das organisiert euch so ein bisschen das, was bei euch den ganzen Tag bei Twitter durchrauscht. Ihr könnt so schnell den Überblick bekommen, welche Themen gerade gehen, welche Personen gerade hochdiskutiert werden oder selbst sehr aktiv sind und auch welche Links die Runde machen. Und wie das Ganze funktioniert und wie auch wir Journalisten das einsetzen können, das verrät uns jetzt Frederik Fischer. Er ist nämlich einer der Gründer und jetzt hier bei Was mit Medien. Hallo Frederik.
Hallo im Studio. Und es freut mich natürlich enorm zu hören, dass ihr Tame sinnvoll findet und es nutzt, weil ja wir kommen ja selbst aus dem Journalismus und haben Tame ja quasi von Journalisten für Journalisten entwickelt. Insofern ist es toll, dass das auch angenommen wird.
Ja, mir ist erstmal aufgefallen, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, das muss ich mir jetzt nochmal ein bisschen intensiver anschauen. Ich habe das jetzt gerade mal so für Herrn Pähler erklärt. Wahrscheinlich würde da also im Feedbackbogen stehen, war schon viel Schönes dran, aber in Wirklichkeit habt ihr euch da noch mehr dran gedacht. Was habe ich verpasst?
Also die große Vision, die dahinter steht, ist tatsächlich der kühne Plan, es mit Google aufzunehmen, weil mich das als Journalisten immer gestört hat, dass wir uns Google so ausliefern. Dass Google im Endeffekt mittlerweile eine Funktion eingenommen hat, die vorher ja Journalisten vorbehalten war, nämlich zu definieren, was relevant ist so im täglichen Geschehen. Und natürlich ist es irgendwie utopisch, tatsächlich gegen Google anstinken zu können, sage ich jetzt mal salopp. Aber wir haben entdeckt, dass Google tatsächlich eine Nische so ein bisschen unbearbeitet lässt, und das sind Echtzeitinformationen. Und Twitter auf der anderen Seite hat diese ganzen Echtzeitinformationen, hat aber das Problem, dass man in diesem ganzen Wust, in diesem ständigen Updates von Tweets nicht wirklich durchblickt, nicht wirklich versteht, was ist jetzt tatsächlich relevant, was muss ich wissen, was kann ich auch irgendwie ignorieren. Und wir wollten im Endeffekt, und haben das auch getan, die Logik von Google auf das Echtzeitnetz anwenden. Und gerade für Journalisten ist das natürlich besonders wertvoll, diese ganzen echten Informationen, das sind ja die aktuellen Informationen, genau die, nach denen man sucht als Journalist, dort eben so einen Relevanzfilter drüber zu legen und eben wirklich dann ganz kompakt die wenigen wirklich guten Inhalte anzuzeigen, auf die es jetzt ankommt.
Ich habe das mal ausprobiert und jetzt mal aufgerufen, welche Links so in den letzten, ja, wie viel sind das jetzt, zwischen, ja, so ungefähr zwischen, ja, fast 20 Stunden rumgeteilt worden sind. Platz 1, die Heartbleed-Hitliste von Mashable, also die Liste mit den ganzen Seiten, die tatsächlich dann auch wahrscheinlich betroffen sind von dieser OpenSSL-Sicherheitslücke. Condoleezza Rice geht ans Board von Dropbox, auch super spannend. Dann Newsroom.de wird geteilt, da steht jetzt keine Headline dahinter. Game of Thrones, eine spannende Grafik. Muss ich sagen, spannend sind auch so die Themen, die mich den Tag über beschäftigt haben. Und was ich aber entdeckt habe, was ich noch nicht wusste, dass ab Montag Joyce, dieser Fernsehsender, Fallon's Tonight Show zeigt. Worüber ich mich sehr freue, das jetzt hier mitbekommen zu haben. Hätte ich so eigentlich verpasst. Was soll ich jetzt mit diesen Informationen anfangen?
Also Tame hat im Endeffekt zwei verschiedene Dimensionen. Das eine ist dein Netzwerk. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja quasi so der komprimierte Überblick über das, was die Leute so diskutieren und tweeten, denen du folgst. Dasselbe bieten wir auch an für Listen. Also wenn du Listen folgst, dann fassen wir auch ganz kompakt zusammen, was in den Listen so in den letzten Stunden passiert ist. Das kann man frei einstellen. Und dann bieten wir es auch als weltweit einziges Unternehmen an, was deine Follower den ganzen Tag so diskutieren. Das ist natürlich gerade für Medien mit einer ganz bestimmten Zielgruppe extrem spannend. Also zum Beispiel NGOs wie Greenpeace, die locken ja quasi Follower an mit einem ganz aktiven Interesse an Umweltthemen. Und wenn man anguckt, was diese Follower den ganzen Tag über so diskutieren, dann ist das im Endeffekt genau das, was man als Greenpeace Social Media Manager wissen muss, weil das eben das Abbild dessen ist, wie die Community so tickt. Und das ist alles abhängig von der Community. Darüber hinausgehend haben wir aber auch noch eine globale Suche. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, alle Informationen, die Twitter so bietet, nach bestimmten Stichwörtern zu durchsuchen. Also zum Beispiel beim heutigen Thema Roboterjournalismus, wenn man dort mal Tame nutzt, um Robotjournalism zu tamen, ja, dann findet man eben zum einen Links und Inhalte, die man auf Google so nicht findet. Und zum anderen findet man aber auch direkt noch mitgeliefert den Kontext, weil was wir auch anbieten, über die Links hinaus, anders als Google, sind eben auch die Accounts, die Experten sind für ein bestimmtes Thema, und wir weisen auch noch die relevantesten Hashtags aus. Das heißt also, wenn man tiefer in ein Thema einsteigen möchte, weiß man direkt, nach welchen Hashtags man suchen muss für zusätzliche Informationen. Und bei den Accounts ist es natürlich besonders spannend, wenn man an einem bestimmten Thema dauerhaft interessiert ist. Also zum Beispiel Roboterjournalismus, finde ich so ganz schnell die Experten, die da wirklich so die Koryphäen sind, und die kann ich wiederum in die Liste packen oder kann denen folgen und bleib so permanent auf dem neuesten Stand, was sich in dem Bereich tut, und kann mit denen natürlich auch sofort in Verbindung treten, die anrufen für Interviews, für Recherchegespräche. Also ich glaube, ja, da haben wir wirklich ein Tool geschaffen, das über Google hinausgeht und gerade für Journalisten einen enormen Mehrwert darstellt.
Ich kann ja immer noch nicht so ganz verstehen, wie das eigentlich im Hintergrund funktioniert, aber wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, so wie Google auch, werden wir natürlich unseren Algorithmus nicht verraten.
Das ist so erstmal richtig. Also ich kann sagen, dass wir anders als viele andere nicht primär darauf abstellen, dass wir einfach nur durchzählen, wie viele Retweets oder wie viele Inhalte bekommen haben, sondern genau wie bei Google denken wir auch, dass eigentlich ein guter Indikator ist, zu gucken, wie breit ein Inhalt gestreut ist. Das heißt also, wie viele verschiedene Quellen auf bestimmte Inhalte verweisen. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Und dann gibt es noch weitere Komponenten, die ich tatsächlich so nicht verraten darf, weil man dann eben sehr angreifbar ist für Kopisten. Aber wir setzen uns stark dafür ein, dass man in späteren Ausbaustufen Zugriff auf unsere Daten bekommt und träumen ein bisschen davon, dass es so einen Wettbewerb an Algorithmen gibt. Also so eine Art Open-Source-Algorithmus, wo jeder ganz leicht die Relevanzkriterien bestimmen kann für seine Filter und es dann so eine Community gibt, wo man einfach vergleichen kann, wie gewichtet jetzt zum Beispiel der Herr Taylor irgendwie seine Filter. Das ist für den relevant. Ist es vielleicht dasselbe, was für mich relevant ist? Dann wende ich doch einfach mal diesen Filter an. Also ich glaube, wir müssen wirklich so ein Bewusstsein für diese Filter entwickeln, die immer mehr bestimmen, was überhaupt noch aus diesem Hintergrundrauschen an uns kommt. Und wenn man da diesen Open-Source-Gedanken nochmal aufgreifen kann, glaube ich, da würden wir ein extrem spannendes Projekt starten und einen enormen Schritt nach vorne kommen, was Medienkompetenz und eben Stimmungshoheit in der neuen digitalen Sphäre betrifft.
Was passiert, wenn denn jetzt Twitter auf einmal die Schnittstellen zu sich dicht macht und es gar nicht mehr so für euch einfach ist, an die Daten ranzukommen, weil aktuell basiert ja euer ganzes Modell da drauf. Was macht ihr euch dafür Gedanken?
Das ist richtig. Also wir sind momentan tatsächlich sehr von Twitter abhängig. Es gibt einfach auch tatsächlich momentan keine andere Plattform, die es geschafft hat, Echtzeit-Kommunikation in der Dimension abzubilden, wie das Twitter geschafft hat. Einen wirklichen Schutz gibt es da nicht, das ist ganz ehrlich. Wir sind aber in dem sogenannten Twitter Media Ecosystem Partnership Program, also das ist ein Programm, das Twitter aufgesetzt hat, um mit Startups wie uns, die sich mit Twitter-Daten beschäftigen, die Teil von diesem Ökosystem sind, ganz eng zu vernetzen. Und wir haben da monatliche Calls, wo wir Twitter updaten, wo Twitter uns updatet über neue Entwicklungen. Und insofern sind wir da eigentlich auf einem sehr guten Weg der Zusammenarbeit. Also wir haben wirklich ein extrem gutes Gefühl, was die Zusammenarbeit betrifft. Twitter unterstützt uns bislang wirklich nur positiv. Also sie verschaffen uns Zugang zu Redaktionen in Amerika, haben uns da wirklich tolle Intros geschrieben. Also momentan können wir uns da überhaupt nicht beklagen, aber natürlich die Gefahr bleibt.
Interessant ist ja, dass du auch gesagt hast, wir wollen es quasi mit Google auf uns nehmen. Was sind denn so die nächsten Schritte? Was gibt es denn vielleicht als nächstes? Weil ich glaube einfach so, ja, dass Peter seine Timeline durchsuchen kann, damit könnte er wahrscheinlich dann bei ihm Blumentopf gewinnen, aber Google hat noch ein paar mehr Sachen zu bieten.
Das ist richtig. Ja, wir wollen auf jeden Fall diesen ganz klaren Fokus auf Echtzeitinformationen behalten. Also insgesamt können wir natürlich nicht mit Google konkurrieren. Aber ich glaube, was wir in der nächsten Stufe schaffen können, ist Tame einfach noch nutzerfreundlicher zu machen, so dass es auch die alle Journalisten natürlich nutzen können, aber auch eine breitere Öffentlichkeit im nächsten Schritt. Und vor allem die globale Suche nutzen kann. Also das sind eben diese zwei Dimensionen, die wir haben. Das eine ist eben wirklich die eigene Timeline und das eigene Netzwerk. Und das andere ist aber die globale Suche. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch, da können wir auf jeden Fall noch viel machen. Und da ist der Bedarf auch vorhanden. Ich glaube, viele Leute sind sich einfach gar nicht bewusst, wie schwierig das für Google ist, diesen Faktor Zeit halt wirklich einzukalkulieren in ihre Suchergebnisse. Also wenn man auf Google irgendwas sucht, weiß Google einfach nicht, interessiert denen jetzt einfach das, was in den letzten Minuten dazu publiziert wurde oder das, was irgendwie auf der ersten Internetseite zu dem Thema mal erschienen ist. Und mit dem ganz klaren Fokus auf Echtzeitinformationen, glaube ich, können wir tatsächlich einen klaren Mehrwert für die Allgemeinheit bieten und in die Richtung wollen wir gehen.
Wir werden, Herr Peter, komm, lass uns mal in der nächsten Ausgabe einen kleinen Echtzeit-Test machen.
Ja.
Und dann sozusagen nicht eine Blattkritik, aber so eine Startup-Kritik dann machen und mal gucken, ob wir dann aus den Algorithmen-Recherchen tatsächlich was profitieren können von der Sendung.
Wollen wir die ganze nächste Sendung aus Themen ableiten?
Aus den Themen, die unsere Twitter-Follower generiert. Ja, das könnten wir mal ausprobieren. Das machen wir, ja, Herr Peller?
Das machen wir. Hoffentlich.
Mal gucken, ob das klappt, Frederik. Ich hoffe.
Zurzeit müssen wir übrigens bei meinen Followern über die FDP sprechen. Ich weiß gar nicht warum.
Das klären wir auf jeden Fall noch. Frederik Fischer, tame.it ist die Adresse. Danke, dass du uns euer Startup vorgestellt hast.
Ich danke euch und ich bin gespannt auf die Kritik.
Ja, Herr Peller. Ja, Herr Peller, wir sind auch gespannt, ob wir das hinbekommen. Aber ich bin da sehr optimistisch. Wir werden es auf jeden Fall in der kommenden Woche hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.